Ich freue mich sehr, heute Morgen wieder bei euch zu sein, mit euch Gottesdienst zu feiern. Danke für diese feine Leitung schon, Anita, und für den wunderbaren Lobpreis. Es ist jetzt tatsächlich schon 15 Jahre her, dass ich erstmals bei euch war, und das ist so eine schöne Konstante in meinem Leben, immer wieder in Königsbrunn aufschlagen zu dürfen. Und ich freue mich über die Fortsetzung unserer Johannes-Serie in diesen Tagen mit euch. Ich war das letzte Mal, ich habe geschaut, Anfang November 2020 bei euch. Seitdem ist viel passiert, bei euch und auch bei uns. Anfang 21 mussten wir als Ehepaar entscheiden, dass wir unsere Frühstückspension schließen. So manche von euch waren schon bei uns gewesen, haben Urlaub genossen, sich von meiner Frau zum Frühstück verwöhnen lassen in Föhreneck. Und das musste man damals schließen, weil durch die Corona-Pandemie einfach die Gäste nicht kommen konnten und wir das nicht zahlen konnten. Und war das so ein, ja, wir müssen schließen. Meine Frau musste sich beruflich neu orientieren. Und heute sagt sie, ich durfte mich neu orientieren. Ich hätte mir das nie selbst erlaubt. Und sie kann ihr Glück nicht fassen, was sie heute tun darf. Sie hat noch mal mit 50 angefangen, eine neue Ausbildung zu machen. Und sie war Erzieherin. Sie sagt, ich habe so viel von Kindern gehabt, ich brauche was Neues. Und sie macht Hörakustik und hat sich da völlig neu orientiert und macht eine Ausbildung. Und da hat Gott sie nicht irgendwo hingeführt, sondern, ob ihr es glaubt oder nicht, nach Bayern. Sie macht ihre Ausbildung in München und wir haben seit einem Jahr eine kleine Wohnung auch in München. Da habe ich heute Nacht auch schlafen können auf der Anreise hierher. Und so ist das, wie Gott führt, dass manchmal vermeintliche Katastrophen zu großem Segen werden können. Und ich weiß nicht, was das so mit Bayern hat, aber irgendwie zieht es meine ganze Familie hierher. Mein Jüngster von 4 Kindern hat seine letzte Schulwoche diese Woche, macht Abitur, und das feiere ich zunächst mal, dass das jüngste Kind seine Schulkarriere abschließt. Das ist ein schönes Gefühl als Papa. Und ob ihr es glaubt oder nicht, den zieht es dann auch zum Studium nach Rosenheim. Der kommt nach Bayern. Vor 2 Wochen habe ich meine älteste Tochter verheiraten dürfen. Ich bin stolzer, wahrscheinlich der stolzeste Brautvater. Die Janita hat nach Freilassing geheiratet. Jemand von euch ist auch dort in der Gemeinde. Die Alice habe ich getroffen auf der Hochzeit. Und meine Tochter hat dorthin geheiratet vor 2 Wochen, ist also Bayerin geworden sozusagen. Der Jüngste wohnt also dann zwischen großer Schwester und Mama. Und dann ist der nächste Sohn ist nach Bayern auch hier, wie heißt das, nicht Ingolstadt, sondern ein bisschen weiter, Eichstätt zum Studium Journalismus. Und die andere Tochter ist in Aalen, studiert Optik, macht aber dann ab August ein 4-wöchiges Praktikum in Augsburg. Also irgendwie zieht es die ganze Familie nach Bayern, und das ist ganz, ganz spannend. Und alles ist wieder rund um Mama organisiert. Mama ist und bleibt Zentrum der Familie. Und sie kommt zum Wochenende immer sehr, sehr gerne und regelmäßig zurück. Für uns eine ganz spannende neue Lebensphase, die uns aber rundum gut tut. Damals war schon die Frage auch für mich, wenn alles rausgeht aus Südtirol, was macht das mit mir? Und interessanterweise war überhaupt keine Unruhe in meinem Herzen. Ich wusste, ich gehöre noch nach Südtirol. Das ist ein Dienst, den Gott mir gegeben hat, wo so viele offene Türen sind, wo ich würde sagen, nach 15 Jahren ich eigentlich erst so richtig anfange, effektiv zu arbeiten, weil viel aufgebaut werden konnte, viel Vertrauen gewachsen ist. Und wir staunen über die offenen Türen, die Gott uns gibt. Ich bin ja nicht mehr als Pastor tätig, sondern seit 2018 mit einem überkonfessionellen kleinen Verein, einem kleinen Missionswerk mit der Vision, ins katholische Südtirol hineinzuarbeiten und in den katholischen Strukturen sozusagen dann auch zu wirken. Und da schenkt Gott unglaublich viele offene Türen. Ich könnte euch eine Stunde erzählen von dem. Das ist gefährlich, wenn ich da anfange. Aber da dürfen wir unser Büro haben in Meran, in einem katholischen Sozialwerk. Und da dürfen wir hineinarbeiten in die Strukturen. Ich möchte Schleichwerbung machen. Nein, keine Schleichwerbung, sondern eine offene Werbung. Ich habe nur zwei Flyer dabei, aber im August biete ich wieder eine Bibelwoche an zum Leben des Davids. Da sind wir untergebracht in diesem Liebeswerk, wo wir auch unser Büro haben. Und dann starten wir im September auch in diesem Liebeswerk mitten in Meran ein ganz spannendes neues Sozialprojekt unter Schülern. Wir möchten einfach Schüler begleiten, gerade so auch mit den Folgen der Pandemie. Ganz wertvolle Angebote geben. Es ist eine neue Mitarbeiterin auch, die Luise, die das leiten wird. Und wir suchen noch Volontäre. Wir haben gehofft auf 2, 3. Eine hat zugesagt und wir haben noch einen Monat. Wenn ihr jemanden kennt, eine junge Christin, einen jungen Christen, der ein Jahr mit uns spannend in Meran mitarbeiten möchte, dürft ihr euch gern bei mir melden. Ja, gestern Abend durfte ich noch in Meran predigen, in unserer Gemeinde. Und ich wurde dann auf der Anreise, ich bin spät abends noch dann nach München gefahren, durch Garmisch-Partenkirchen. Und das Thema passte zu dem, was mich dann da so auch an Erinnerungen einholte. Denn gestern Abend durfte ich über diese leidige Frage sprechen, die Frage nach dem Leid. Und ich habe sie gestellt, warum lässt Gott all das Gute zu? Wir leben in verrückten Zeiten und wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen nach all dem Leiden und warum Gott das zulässt. Das war dann auch natürlich die Frage, aber mittendrin dürfen wir uns auch fragen, warum lässt Gott überhaupt auch all das Gute zu? Warum lässt Gott das Gute und das Böse zu? Das war mein Thema gestern Abend und wir haben über die Verrücktheiten dieser Welt etwas nachgedacht und auch über die Dinge, wo das Böse seine Blüten schlägt, vieles Leid auch sehr unverständlich bleibt. Diese 5 Todesopfer, gestern war ein großer Gedenkgottesdienst in Garmisch-Partenkirchen, ökumenisch, habe ich unterwegs ein bisschen was dazu gehört. 5 Todesopfer. Es ist so verrückt. 2 von ihnen Ukrainerinnen, die gerade aus der Ukraine geflüchtet waren, sind jetzt hier im sicheren Deutschland bei einem Zugunglück ums Leben gekommen. Man versteht Gottes Wege nicht. Und da ist schon die Frage, warum lässt Gott all das zu oder wo ist Gott da mittendrin? Das hat mich so auf der Fahrt hierher dann noch so beschäftigt. Und ich bin gestern Abend da gemündet, wo ich auch heute Morgen mit euch starte und wo wir münden müssen. Und das ist bei Jesus. Dass all diese Fragen, all diese Nöte uns eigentlich nur an einen Ort bringen können. An das Kreuz und an die Auferstehung, an diesen Jesus. Und wir leben tatsächlich in wilden Zeiten, in verrückten Zeiten. Und ich glaube, da tut uns eine gesunde Portion Johannes sehr gut. Warum? Weil Johannes eine Botschaft hat, die damals schon seine ersten Hörer auch so dringend gebraucht haben, die in einer sehr ähnlichen Zeit lebte. Das war dieselbe Welt, genauso verrückt. Wir sind heute noch etwas weiter in dieser Verrücktheit. Die Endzeit ist weiter vorgerückt. Das ist dieselbe Welt, nur alles steigert sich und wird immer extremer. Aber die Hörer des Johannes am Ende des ersten Jahrhunderts haben dieselbe Botschaft gebraucht unter einem Tyrannen in Rom. In einer Zeit, wo auch die Epidemien grassiert sind mit unfassbaren Todeszahlen. Wo die Welt auch aus den Fugen geraten ist und mittendrin diese Schar der Christen. Und an die wendet sich Johannes mit seinem Evangelium. Und ich möchte uns heute Morgen erinnern an das, was ich euch am 1. November 2020 gepredigt habe. Es hat mich jemand ermutigt, halt doch einfach die gleiche Predigt, wird gar keiner merken. Das habe ich schon einige Male auch bei uns in Meran gemacht und tatsächlich, das merkt kaum einer. Aber ich verrate es euch gleich, ich halte nicht ganz die gleiche, aber ich muss euch ein bisschen erinnern und wer sie nochmal nachhören möchte, 1. November 2020. Aber es geht um dieses Wort im Kapitel 20 am Ende von Johannes, wo Johannes verrät, warum er sein Evangelium schreibt, was er mit dem vorhat. Und wir können diesen Vers einblenden, denn dort heißt es eben, dass all das, was ich hier zusammengestellt habe, diese Zeichen, sagt Johannes, die sind dazu geschrieben worden, damit ihr glaubt. damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Christus und der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn das Leben habt. Johannes verrät uns, was er seinen Hörern damals und seinen Lesern damals präsentiert hat. Er sagt, was wir brauchen in Zeiten wie diesen, ist ein klarer Blick auf Jesus. Wer dieser Christus ist und was für einen Unterschied er macht. Ich habe euch das geschrieben, sagt er, damit ihr glaubt. Und darum geht's. Johannes will Glauben stärken. Deshalb spricht er von dem Wort Glauben häufiger als seine Kollegen zusammen. Nur der Unterschied ist, dass Johannes nicht nur vom Glauben redet, was seine Kollegen oft so allgemein einfach mal hinstellen. Glauben. Johannes als der vierte Evangelist, der verbindet das Wort Glauben eigentlich exklusiv immer mit dem Objekt des Glaubens. Denn unser Glaube lebt nicht nur davon, dass ich glaube und dass ich so ein Glaubenshero bin. Nein, mein Glaube lebt von dem, an den ich glaube. Sag mir, an wen du glaubst, und ich sag dir, wie du glaubst. Und das kann ein kleiner Glaube sein. Hauptsache, der Jesus, an den du glaubst, ist groß. Hauptsache, dieser Jesus ist unfassbar, real, herrlich. Mächtig. Dieser Jesus als Objekt des Glaubens, der macht den großen Unterschied. Und da nimmt uns Johannes mit hinein und er kann die Fülle gar nicht fassen von dem, was er zu sagen hätte über diesen Jesus, der so unfassbar ist. Deshalb hat er eine Art, einen Stil, der auch bodenlos ist. Johannes' Evangelium ist bodenlos. Ende nie. Und er fängt mit einem Wort an. Am Anfang war das Wort. Das ist der erste Satz im Johannesevangelium und er mündet mit der Aussage, und wenn wir alles sagen würden über diesen Jesus, würde die Welt die Bücher nicht fassen. Aus einem Wort, unfassbar viele Bücher. Die Welt ist nicht groß genug, um diesen Jesus zu fassen. Du kannst über diesen Jesus nie groß genug denken, aber auch nie schön und gut genug, sagt Johannes. Dieser Jesus ist unfassbar, weil er eben dieser Messias ist und weil er dieser Sohn Gottes ist. Und im Glauben an diesen Jesus werden wir Leben haben. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft in einer Zeit, in der so vieles gegen das Leben steht? Wo so vieles da ist an Einflüssen, das uns die Lebensfreude rauben möchte, die Hoffnung rauben möchte, überhaupt die Lebensqualität, wo der Tod so präsent ist. Aber auch andere Mächte, die dem Leben entgegenstehen, wie Uneinheit, Lieblosigkeit, Hass, Spaltung, Angst. So viele Kräfte, die dem Leben entgegenstehen, aber da, wo Jesus ist, da ist Leben, sagt Johannes. Und das ist das, was er uns in Kapitel 20 verrät über das, was er schreibt. Ich möchte uns aber noch heute Morgen auch. Und das war jetzt das, was ich euch nochmal in Erinnerung rufen wollte von der Predigt damals. Und da wäre noch mehr zu sagen, aber ich muss mich disziplinieren, weil ich ja noch was anderes vorhabe. Nämlich, ich möchte euch mit in das erste Kapitel nehmen. Wie Johannes jetzt beginnt, seinen Bericht über Jesus zusammenzustellen und wie er das einleitet. Wie gesagt, Johannes hat Ende nie auch an Formen, an Strukturen, um diesen Jesus zu beschreiben. Er hat viele Siebenerreihen. Die Siebenerreihe ist ja auch wichtig. Sieben ist die Vollzahl. Ich lebe unter einer Sieben auf dem Berg über uns. Sieht man jeden Winter eine große Sieben. Das ist ein Phänomen. Wenn ich mit dem Radl nach Meran runterfahre, fahre ich 7 Kurven runter. Ich liebe das. Ich liebe die Sieben, weil die Bibel die Sieben liebt. Und Johannes liebt die Sieben, weil er sagt, du kannst über diesen Jesus nur in einer Siebener-Reihe reden. Er ist die Vollkommenheit in Person. Deshalb die 7 Ich-Bin-Worte. Die 7 Zeichen, von denen wir letztes Mal auch schon geredet haben. Und übrigens 7 Zeugen. Johannes ruft 7 Zeugen auf, die bezeugen sollen, wer dieser Jesus tatsächlich ist. Und in Kapitel 1 beginnt Johannes mit dem ersten Zeugen und er heißt auch Johannes. Das ist Johannes der Täufer. Und so nimmt uns Johannes im ersten Kapitel nach dem Prolog mit Vers 19 in das Zeugnis des Johannes hinein. Dies ist das Zeugnis des Johannes, heißt es dort. Und er tritt auf, dieser Johannes der Täufer, als Vorläufer. Wir haben dann mitten im Kapitel das Zentrum des Ganzen, das ist Christus selbst. Und nachher haben wir noch die Nachfolger. Das ist Kapitel 1, der Vorläufer, das Zentrum und die Nachfolger. Johannes ist der Vorläufer für diesen Christus und er tritt auf und er wird gefragt, drei Fragen. Bist du der Messias? Er sagt nein. Bist du wenigstens der Elias? Sagt er nein. Bist du der große Prophet, der kommen soll? Sagt er nein. Interessant, es ist eine große Erwartung im Raum auf den Messias, auf den, der kommen soll. Und alles glaubt jetzt vielleicht, dass Johannes mit diesem Selbstanspruch auftritt und Johannes sagt, nein, bin ich nicht. Spannend ist nur, dass Jesus nachher sagen wird, genau dieser Johannes war der Elia. Genau dieser Johannes war der Prophet. Er war nicht der Messias, aber er war Elia und der große Prophet. Dass Johannes sich als solches nicht selbst erkennt, spricht sehr für ihn. Er sagt, ich bin gar nicht so wichtig. Um den, der von Jesus redet, um den geht's gar nicht. Das ist eine schöne Botschaft an jeden Prediger. Um euch geht es gar nicht. Es geht um den, den ihr verkündigt. Und das ist so diese Einleitung. Bist du es? Nein, ich bin es nicht. Aber was ich euch sage ist, ich bin der Vorläufer von dem, der kommen soll. Dem bin ich nicht einmal würdig, die Schuhe zu binden, sagt er. Und dann sagt er ein ganz spannendes Wort. Der ist schon mitten unter euch, ohne dass ihr ihn erkennt. Das ist ein Wort, das mich sehr getroffen hat in der Vorbereitung. Dieser Messias, dieser Jesus, von dem ich rede, der ist mitten unter euch und ihr habt ihn noch nicht erkannt. Wir können das auf unsere Welt übertragen. Jesus durchzieht diese Welt und er bleibt von so vielen unerkannt. Aber vielleicht auch in unseren Gemeinden. Wie oft erkennen wir ihn nicht? Er ist da, er ist real, er ist wirklich greifbar, sagt Johannes der Täufer. Er ist da, aber viele erkennen ihn nicht. Das ist der Vorläufer. Und jetzt kommt dann im Zentrum des Kapitel 1 kommt eine doppelte Aussage, der doppelte Zeigefinger des Johannes, wo er eine doppelte Botschaft sagt. Zuerst sagt er, siehe, wo er Jesus kommen sieht, sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das wegträgt die Welt der Weltsünde. Und kurz darauf sagt er, siehe, das ist Gottes Sohn. Er sagt eine doppelte Aussage, dieser doppelte Zeigefinger, Hinweis auf Jesus, wo er sagt, hier ist der Jesus, um den es geht. Er ist tatsächlich der Messias, der ich eben nicht bin, und er ist der Sohn Gottes. Das wollen wir und sollen wir in ihm erkennen dürfen. Also Johannes hat nur eine Leidenschaft, dass seine Hörer Jesus erkennen und Jesus entdecken. Und er stellt seinen Hörern und seinen Lesern diesen Jesus vor als Lamm und Messias und gleichzeitig als König oder als Sohn Gottes. Gestern Abend in der Frage nach dem Leid haben wir uns auch Gedanken gemacht über diese alte philosophische Gedankenfolge oder dieses Argument gegen Gott. Im Blick auf das Leid. Das ist dieses alte Argument der Philosophen, die sagen, wenn Gott gut wäre, dann würde er wollen, dass es seinen Menschen, seinen Geschöpfen gut geht. Wenn er allmächtig wäre, dann könnte er dafür sorgen, dass das auch tatsächlich passiert. Aber da die Welt nicht gut ist und da es so vielen Menschen nicht gut geht, kann Gott entweder nicht gut sein oder nicht allmächtig. Das ist diese Kernargumentation im Blick auf das Leiden gegen die Existenz eines guten oder allmächtigen Gottes. Und ich bin gestern Abend dann einen Weg der Gedanken gegangen und wir sind gemündet bei Jesus. Und ich habe gesagt, eigentlich nur in Jesus löst sich dieses Paradoxon und auch diese Spannung auf, diese Frage nach dem, wie gut ist Gott wirklich und wie allmächtig. Und ihr Lieben, das ist das, was Johannes hier mit seinem doppelten Hinweis eigentlich sagt. Er sagt, dieser Jesus ist dieser gute Gott, der so gut ist, dass er sich sogar in das Leiden dieser Welt begibt und als Lamm Gottes Opfer wird. Er wird zum Opfer des Bösen. Er wird zum Opfer des Leidens dieser Welt. Er macht sich eins mit der Not dieser Welt, ihr Lieben. So gut ist Gott. Das ist der Gekreuzigte. Oh ja, dieser Gott ist gut, auch im Blick aufs Leiden dieser Welt. Denn er ist selbst hineingestiegen. Und dann sagt Johannes, dieser Jesus ist Gottes Sohn. Er ist der König. Er ist der Auferstandene. Er ist und bleibt allmächtig. Denn die Auferstehung Jesu zeigt, dass Jesus nicht nur am Kreuz sich mit dem Leiden eins gemacht hat, sondern dass er auch einen Weg aus dem Leiden herausgezeigt hat, dass er über den Tod hinausführt, dass er stärker ist als das Böse, dass er uns da nicht belässt. Oh ja, ja, dieser Gott ist und bleibt der gute Gott und der allmächtige Gott, auch und gerade im Blick auf das Böse dieser Welt. Die Antwort ist Jesus. Nur dort löst sich das auf. Deshalb brauchen wir diesen Jesus. Und dann ist es ja so spannend, dass die Geschichte weitergeht, weil der Vorläufer uns jetzt Jesus vor Augen gemalt hat und aber jetzt dann das Ganze Nachfolger findet. Und ich finde das sehr bemerkenswert, wie die Geschichte weitergeht, dass dann am nächsten Tag Johannes dann wieder da steht und predigt. Und das heißt dann dort, dass er von Jesus redete und Jesus vorstellte und seine Jünger, die ihn hörten, Jesus nachfolgten. Das ist doch das Tollste, was einem Prediger passieren kann. Ich predige und sie folgen nicht mir, sondern sie folgen dem Jesus, von dem ich rede. Das kann für einen Prediger ab und zu auch mal ein bisschen frustrierend sein, dass sie nicht dir folgen und mir. Aber darum geht's. Es geht um Jesus. Das ist so toll. Ja, und dann folgen sie und gehen sie auf Jesus zu. Und dann diese wunderschöne Begegnung dieser zwei Jünger, die zu Jesus kommen. Und Jesus stellt zunächst eine Frage und sagt dann eine Aussage. Er fragt zunächst, was wollt ihr oder was sucht ihr? Das Erste, was das lebendige Wort tut, Jesus, das in diese Welt kommt und sich durch diese Welt erzählt und spricht, das Erste, was Jesus tut, ist eine Frage zu stellen. Was sucht ihr? Was wollt ihr? Da knüpft Jesus an, bei unserer Sehnsucht, bei unseren Erwartungen, bei unseren Bedürfnissen. Er sagt, was sucht ihr? Und sie antworten ja relativ banal, aber das ist vielleicht mehr, als wir glauben wollen. Sie sagen, wo wohnst du, Meister? Man hätte mal ein bisschen was anderes erwartet, ne? Dass sie jetzt irgendwie erzählen von ihren großen Sehnsüchten. Nein, sie wollen einfach nur fragen, wo wohnst du? Und er sagt dann, kommt und seht. Ihr Lieben, das ist das Gefährlichste, was du tun kannst, dieser Einladung zu folgen. Komm und sieh, schau dir an, was dieses lebendige Wort namens Jesus auswirkt. Denn das Wort spricht und es geschieht. Damals sprach das Wort und die Welt wurde geschaffen, sagt Johannes am Anfang seines Evangeliums. Wenn Jesus spricht, geschieht es. Kommt und seht, was dieser Jesus bewirkt. Sehr gefährlich. Und sie kamen und sie sahen und sie blieben. Und wir sehen dann, dass einer nach dem anderen, ihr kennt die Geschichte, diesen Weg, diesen ganz persönlichen Weg zu Jesus finden, dann noch ihre Geschwister und Freunde einladen. Der stille Andreas ruft seinen lauten Bruder Simon gleich und sagt, wir haben den gefunden, auf den wir gewartet haben. Und ihnen ist allen klar, das hier ist der Messias und das ist der Sohn Gottes. Und so sammelt Jesus hier seine erste Jüngerschar, Nachfolger. Und es wäre spannend zu erzählen auch und auszutauschen, wie wir zum persönlichen Glauben an Jesus gekommen sind. Es wird sicher auch so gewesen sein, dass andere Menschen mit involviert waren. dass wir vielleicht mitgenommen worden sind, wo dir jemand sagte, du, diesen Jesus, den solltest du dir mal näher anschauen. Komm und schau dir das mal an. Und du hast vielleicht auch den Fehler gemacht und bist mitgekommen und hast dann diesen Jesus gesehen. Und dann hast du da eine wunderbare Begegnung mit dem Simon Petrus, wo Jesus ihm sagt, bevor Simon überhaupt den Mund auftun kann, spricht Jesus schon ihm zu, du bist Simon, du sollst sein. Simon, ich weiß, wer du bist und ich weiß auch, wie die Welt um dich herum ist und diese Welt und dich nehme ich so an, wie du bist. Und ich sehe, dass du heilungsbedürftig bist, veränderungsbedürftig, dass du mich brauchst. Aber du darfst kommen, wie du bist. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deinen Vater. Das ist der Johannes. Oh, 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 Jesus kennt meine Herkunftsfamilie. Mama mia, der weiß alles. Brauch uns keine Angst machen. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Du bist, aber du sollst sein. Du hast keine Ahnung, Simon, was ich aus dir machen kann. Du hast keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Ich bin unfassbar real. Auch in deinem Leben möchte ich das sein und möchte als dieser unendlich große Gott in deinem persönlichen Leben diese verändernde Kraft sein und will aus dir etwas Neues machen. Ich werde dich zu einem Petrus machen. Und wir sehen dann auch, dass das ein relativ langer und schwieriger Weg war. Übrigens Johannes, der Autor des Johannesevangeliums, der wird jetzt sagen, und ich war auch dabei. Und ich war auch einer, der Veränderung brauchte. Wisst ihr noch, wie Johannes von Jesus genannt worden ist mit seinem Bruder Jakobus? Das war ja nicht so ein ganz netter, junger Mann. Wie hat Johannes ursprünglich reagiert auf die Umtriebe seiner Gesellschaft, auf Dinge, wie Menschen auf Jesus reagieren, auf die ungeistlichen Zustände seiner Welt? Er war wütend, er war zornig, so wie man in den Corona-Jahren viele Christen erlebt hat. Das war Johannes. Was hat er gesagt? Jesus, Feuer vom Himmel, verbrenn sie alle! Und Jesus sagt, sehr schön, ich höre dich, Johannes, aber das ist nicht unbedingt meine Art. Du hast noch ein bisschen einen Weg vor dir. Er fing an als Donnersohn, so nannte Jesus ihn. Johannes, ich gebe den netten Spitznamen mit deinem Bruder, Donnersöhne. Bei euch donnert es ständig, weil ihr ständig wütend seid und zornig seid. Und ich glaub's ja auch, dass du das bist, aber so veränderst du die Welt nicht. Zuerst musst du selbst verändert werden, Johannes, und dann kannst du die Welt verändern. Und später ist dieser Johannes, der Donnersohn, bekannt geworden als Apostel der Liebe. Oh ja, Jesus kann aus einem Simon einen Petrus machen, aus einem Donnersohn einen Apostel der Liebe. Und deshalb mündet auch dann dieses erste Kapitel da, wo es mündet, nämlich im Übergang zur Hochzeit in Kana. Was passiert dann auf der Hochzeit in Kana, wo Jesus sein erstes Zeichenwunder tut? Er verwandelt Wasser zu Wein. Als ob er mit diesem Zeichen unterstreichen möchte, was er soeben dem Simon zugesprochen hat, was wir soeben auch vom Johannes gehört haben, dass Jesus sagt, ich nehme das Wasser, das du mir reichst. Und wir alle kochen nur mit Wasser, ihr Lieben. Und wir leben davon, dass Jesus das Wasser, mit dem wir kochen, nimmt und es in seiner Hand verwandelt zu Wein. Wir brauchen diesen Jesus, der uns verwandelt. Und diese Welt braucht diesen Jesus, der diese Welt verwandelt. Und das war ja furchtbar auf dieser Hochzeit. Das sollte eigentlich ein Freudenfest sein. Und dass ausgerechnet auf einer Hochzeit der Wein ausgeht, das war unerhört. Wein steht für Lebensfreude. Die Lebensfreude geht aus. Jesus kennt diese Welt. Jesus kennt auch unser Leben und er weiß, dass die Lebensfreude sehr gerne ausgeht. Und er kommt, um Lebensfreude zu stiften, indem er Wasser zu Wein verwandelt. Da dürfen wir münden. Und während wir ein paar Klänge der Musik hören, möchte ich noch ein Gebet sprechen und dann darf das einfach auch ein bisschen nachklingen. Musik. Herr Jesus, wir danken dir für dein Reden heute Morgen und für dein Wort. Danke, dass du uns den Johannes schenkst, der eigentlich nur ein Thema hat. Uns dich groß zu machen und unseren Glauben, unser Vertrauen in dich zu stärken. Herr Jesus, danke, dass du den Unterschied machst in unserem Leben und in dieser Welt. Mitten auch in den furchtbaren Entwicklungen und den Dingen, die uns Angst machen. Herr Jesus, bist du immer noch du selbst. Derjenige, der Leben bringt, der Hoffnung stiftet und der uns an deinem eigenen Leben teilhaben möchte, an deiner Lebensfreude. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du unseren Glauben auch heute Morgen stärken möchtest. Wir möchten dich sehen als das, wer du bist. Und wir bitten dich, uns zu verzeihen, wo wir oft so oberflächlich hinschauen. Wo wir oft so ein billiges Bild von dem Jesus haben, dem wir vertrauen. Wo wir dich viel zu klein sehen, Herr Jesus. Wir bitten dich heute Morgen, sprenge unser Bild von dir. Denn du bist zu groß, um dich je fassen zu können. Herr Jesus, und vergib uns auch, wo wir manchmal zweifeln, ob du wirklich gut bist und es gut meinst mit uns. Herr Jesus, du bist und bleibst gut. Das hast du bewiesen durch dein Kreuz, durch dein Hineinsteigen in die Nöte dieser Welt. Wir brauchen deine Verwandlung, Jesus. Und bevor wir mit dem Finger auf die Welt zeigen da draußen oder auf so manchen anderen Christen rechts und links neben uns, möchten wir heute Morgen hören, dass du damit mich meinst. Ich, Jesus, brauche diese Verwandlung. Und ich möchte zulassen, dass du hineinkommst in mein Leben. Ich möchte dir die Krüge mit Wasser bringen und dich bitten, dass du sie in Wein verwandelst. Wir möchten das zulassen heute Morgen, möchten das zulassen an jedem Tag der neuen Woche, Jesus, dich zulassen und möchten gespannt sein, was wir sehen werden von dir, wie du dich erweisen wirst als unfassbar real, unfassbar herrlich und unfassbar mächtig. Dir sei Ehre, Herr Jesus. Amen.